Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Maximilian Rohm. Ich mache seit 4 Jahren die Spezialambulanz für Inkontinenz und Neurourologie an der Unitätsklinik und freue mich jetzt hier die männliche Inkontinenz darbringen zu dürfen. Kurz eine Übersicht, was ich Ihnen da jetzt erzählen werde. Teil 1 werde ich kurz ein bisschen auf die Anatomie, Definition und verschiedene Formen der Inkontinenz, auch auf die Epidemiologie noch ein bisschen eingehen. Und im zweiten Teil geht es dann eher um das Management, sprich die Therapie, verschiedene operative Therapieformen. Der Professor Köbel hat eigentlich die Dranginkontinenz schon abgedeckt, die von der Therapie her bei Männern und Frauen im Großen und Ganzen sich sehr ähnelt. Daher werde ich dann später vor allem auf die Belastungsinkontinenz beim Mann noch ein bisschen eingehen. Gut, ursprünglich war ich als erster Redner geplant, deswegen habe ich diese Folie drin gehabt. Jetzt bin ich Zweiter, jetzt hört es ein bisschen blöd aus, aber macht nichts. Ich definiere nochmal die Inkontinenz, wie das durch die International Continence Society definiert ist, also als jeder unfreiwillige Harnverlust, der ein soziales oder hygienisches Problem für den Patienten darstellt. So, der Hauptunterschied zwischen Männern und Frauen ist der unterschiedliche Schließmuskelapparat. Und bei Männern ist der um einiges komplizierter. Das hat vor allem mit dem Organ, das wir Prostata nennen, zu tun. Grob kann man den Schließmuskelapparat in einen internen und einen externen Sphinkter aufteilen. Es ist allerdings irreführend, wenn man glaubt, weil häufig wird der interne als Blasenhalsschließmuskel bezeichnet. In Wahrheit führen die glatten Muskulaturfasern durch die Prostata bis in den Bereich des Kolikels. Und der interne und der externe Schließmuskel, wie Sie hier rechts oben sehen, die überlappen sich bis nach der Prostata hin. Der interne Schließmuskel ist größtenteils autonom innerviert, während der externe Schließmuskel, dessen Teil auch der sogenannte Raptor-Sphinkter, also der echte Skelettmuskel, aus Skelettmuskel bestehende Sphinkter ist, eher willkürlich innerviert wird. Und ein weiterer Teil des externen Schließmuskels ist natürlich auch noch der Beckenboden selber. Gut, dieses ähnliches Tier hat auch schon der Professor Kölber gebracht, verschiedene Formen der Inkontinenz, das lasse ich jetzt aus. Ich will nur kurz noch ein bisschen genauer erklären, was jetzt was genau ist. Mit einer Illustration. Die Dranginkontinenz ist definiert als unfreiwilliger Harnverlust, begleitet von imperativen Drang. Patienten beschreiben das häufiger als Urinverluste vor dem Erreichen der Toilette. Das ist irreführend, das kann auch bei der Stressinkontinenz natürlich so sein. Ursachen ist häufig eine Instabilität, Überaktivität des Detrusors bei intaktem Verschlussmechanismus. Also eigentlich eher ein Problem der Blase selbst und nicht des Sphinkters. Wichtig für die Definition, wenn wir sagen, überaktive Blase, ist das immer idiopathisch. Sobald Neurogenes im Spiel ist oder andere Grunderkrankungen zugrunde liegen, sagen wir eigentlich nicht mehr überaktive Blase dazu. Jetzt zu den Männern. Die Prostata habe ich schon erwähnt. Sehr häufig ist die Prostata schuld an Drangsymptomen beim Mann. Die Prostata wächst mit dem Alter, logischerweise, und kann dann auf verschiedene Arten dazu führen, dass die Miktion gestört ist. Sie sehen, der Blasenauslass ist durch die Einengung der Harnröhre erschwert. Dadurch hypertrophiert der Blasenmuskel und es kommt zu diesen irritativen Symptomen. Natürlich ist natürlich auch der Harnstrahl abgeschwächt, es entsteht Restharninfektgefahr etc. Jetzt noch zur Belastungsinkontinenz, definiert als unfreiwilliger Harnverlust während physischen Stress ohne Drang, also durch Druck auf die Blase, Sie sehen es hier rechts, Druckanstieg im Abdomen, sei es durch Husten, Lachen, Niesen oder auch Heben von schweren Tätigkeiten oder beim Sport, kommt es zum Harnverlust, weil der Schließmuskel dem nicht standhalten kann. Bei den Männern ist die Belastungsinkontinenz meistens iatrogen bedingt und entsteht postoperativ. Und am häufigsten passiert dies durch die radikale Prostatektomie, die wir durchführen bei Krebserkrankungen der Prostata, also Prostatakarzinom in meist in kurativer Intention. Die Prostata mit Samenblasen wird hier entfernt. Der externe Schließmuskel, hier schematisch dargestellt, kann durch diese Operation Schaden nehmen, auf verschiedene Art und Weise, entweder durch direkten Schaden, durch Verletzung der Muskelfasern, aber auch durch Neuroapraxie im Rahmen der Präparation. Also postoperative Inkontinenz nach der radikalen Prostatektomie. Die radikale Prostatektomie ist die Hauptursache für die männliche Belastungsinkontinenz. Die Kontinenzraten steigen allerdings mit dem Follow-up. Grob kann man hier sagen, dass nach einem Jahr ungefähr der Status erreicht sein wird, den der Patient weiterhin haben wird. Man soll daher frühestens 6 bis 12 Monate nach der Operation mit einer invasiven Therapie beginnen. Und die letzten Studien haben gezeigt, dass ca. 10% nach einem Jahr kontinent sind, unabhängig von der Art der Operation. Auch noch Adeo Prostata gibt es Inkontinenz, davon sind allerdings nur 2% dauerhaft inkontinent. Es gibt eine Studie, die hat dann gezeigt, dass von diesen 2% sind 3/4 liegen dann Blasenfunktionsstörungen zugrunde, also eigentlich haben die eine Urge-Problematik. Und nur 20% eine Sphinkterfunktionsstörung, weitere 5% konnte quasi keine Ursache eruiert werden in dieser Studie. Aber die postoperative Inkontinenz nach der Adeo Prostata, vor allem die Belastungsinkontinenz, ein deutlich selteneres Problem. Da gibt es auch die suprapubische Enukleation der Prostata, wird heutzutage nicht mehr so oft durchgeführt, indiziert bei Prostaten, die größer sind als 80 Gramm und dann ist ein etwas invasiverer Eingriff mit dem Inkontinenzraten 1 bis 10%. Gut, und dann gibt es noch minimalinvasive Methoden, auch für die gutartige Prostata, Vergrößerung, Lasermethoden etc., wo deutlich geringere Inkontinenzraten noch vorliegen, unter 1%, allerdings mit schlechteren Langzeitergebnissen. Hier sind noch ein paar Punkte angeführt, an die man immer denken muss, wenn ein Patient mit Inkontinenz kommt, gewisse Sachen, die man nicht vergessen darf. Also LUTS, Lower Urinary Tract Syndrome, habe ich schon erwähnt, Bladder Outlet Obstruction durch die Prostata. Wenn eine Prostata zugrunde liegt, also wenn ein grobes zugrunde liegendes Problem vorliegt, muss man das kausal behandeln. Eine neurologische Grunderkrankung, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson oder auch Diskusprolaps oder ähnliches, immer ein Problem. Sollte eine Makrohämaturie vorliegen, muss ein Karzinom der Blase ausgeschlossen werden und Voroperationen, Vorbestrahlungen natürlich sind eine wichtige Information diesbezüglich. Wir sprechen dann, wenn man so etwas vorliegt, von einer komplizierten Inkontinenz und die braucht dann ein spezielles Management. Kurz noch zur Epidemiologie. Der Männer, überaktive, also 10,8% der Männer in Deutschland leiden an einer überaktiven Blase. Und hier sind aber die Patienten mit einer gutartigen Prostatavergrößerung ausgeschlossen. Ja. Die Stress Urinary Inkontinenz, also die Belastungsinkontinenz, ist mit 1,2% hier schon deutlich geringer. Kurze Schlussfolgerung des ersten Teils. Belastungsinkontinenz beim Mann ist meistens postoperativ. Komplizierende Faktoren wie eben Karzinom, Prostatavergrößerung, neurologische Grunderkrankungen müssen ausgeschlossen werden. Bei komplizierter Inkontinenz ist eine kausale Therapie erforderlich. Die Lebensqualität ist betroffen, das betrifft Männer sowie Frauen. Und dass es ein erheblicher Kostenfaktor ist, hat auch der Professor Kölbe schon dargestellt. So, jetzt zum zweiten Teil, zum Management. Hier aus dieser auch schon erwähnten Bibel, der Algorithmus der primären Abklärung der Inkontinenz. Also Sie sehen hier oben, welche Art von Inkontinenz vorliegt. Hier die Belastungsinkontinenz, Mischinkontinenz, Dranginkontinenz und rechts die komplizierte Inkontinenz. Und je nachdem, an das kann man sich immer halten, was vorliegt, muss man dann weiter vorgehen. Sprich, eine generelle Abklärung, Untersuchung, körperliche Untersuchung, Anamnese etc. Und dann gibt es primäre Schritte, die man bei der Therapie einmal einleitet. Bei jeder Erkrankung kann man dem Patienten immer eine Modifikation des Lebensstils empfehlen. Dazu gehört meistens der Gewichtsverlust, Vermeidung von Koffein, Nikotinabus ist Alkohol, das gilt auch für die Inkontinenz. Leider ist das also vor allem nur eine Empfehlung. Das Beckenbodentraining bei Belastungsinkontinenz nach radikaler Prostatektomie ist heutzutage Standard und nach neuen Studien auch vor der radikalen Prostatektomie. Gibt es auch Daten, die beweisen, dass das durch deutlich bessere Ergebnisse bringt. Blasentraining, Scheduled Voiding, also die Miktion nach der Uhr, soll mit dem Patienten immer besprochen werden. Das kann man, wenn man sich das Miktionsprotokoll genauer ansieht, schaut, bei welcher Menge die Patienten den Harn verliert, kann man ihnen raten, gehen Sie vorher aufs WC, damit Ihnen das nicht passiert. Die antimuskarinische Therapie bei Symptomen der Überaktivität wurden auch schon im vorigen Vortrag erwähnt, KW immer bei bestehendem Resthahn. Hierzu muss man allerdings sagen, dass auch neuere Daten beweisen, dass der Resthahn gar nicht so ein großes Problem ist und durch antimuskarinische Therapie nicht zwingend so viel mehr werden muss. Alpha-Adrenorezeptor, Antagonisten, Damsulosin, sind natürlich Therapie der Wahl bei Bladder Outlet Obstruction, Prostatavergrößerung, auch wenn Dranginkontinenz im Rahmen der Prostatavergrößerung vorliegt. Und die Beta-Adrenorezeptor-Agonisten sind das neueste Präparat, die seit heuer am Markt sind, mit, wie gesagt, deutlich weniger Nebenwirkungsprofil. Welchen Erfolg sie uns bringen werden, müssen wir noch abwarten. Sollten diese primären Schritte keinen Erfolg bringen, muss man zum spezialisierten Management übergehen. Auch hier gibt es einen netten Algorithmus, an dem man sich halten kann. Post-Prostatectomy-Inkontinenz oder Urge-Inkontinenz, also die Belastungsinkontinenz oder die Dranginkontinenz. Meistens bei den Männern wünschen wir uns dann eine Urodynamik, führen eine Urodynamik durch oder eine Blasenspiegelung. Und je nachdem, welche Art der Inkontinenz dann für uns vorliegt, können wir den Patienten gewisse Therapieformen vorschlagen. Bei der Belastungsinkontinenz, da gibt es den künstlichen Harnröhrenschließmuskel, kurz hier AUS für Artificial Urinary Sphincter, und der ist in der männlichen Belastungsinkontinenz immer noch der Goldstandard, wird seit über 20 Jahren erfolgreich durchgeführt und es gibt auch genug Daten dazu. Andere Varianten sind so Schlingenverfahren, die eine Alternative sind bei milden bis moderaten Formen, und dann gibt es noch adjustierbare Ballons oder auch Bulking Agents, die man einsetzen kann, wo es wenig verlässliche Daten gibt, die aber vor allem, wenn ein kurzfristiger Erfolg erzielt werden kann, manchmal eine gute Methode darstellen können. Bei der idiopathischen Drankontinenz, also ich habe idiopathisch deswegen, weil ich eben quasi gewisse Grunderkrankungen in diesem Vortrag, speziell die Prostatavergrößerung, erwähnt haben will. Deswegen schreibe ich idiopathische. Da gibt es einmal das Botox, das schon erwähnt wurde. Leider hat der Professor Köbel nicht auf die sakrale Neuromodulation angesprochen, die in dieser Sparte eine sehr vielversprechende Variante ist, wo auch gute Ergebnisse erzielt werden und durchaus den Botox bis zu einem gewissen Grad Konkurrenz macht und in extremen Fällen natürlich, wenn alle anderen Methoden nicht mehr helfen, kann den Patienten auch eine Blasenaugmentation oder auch eine Harnableitung angeboten werden. Und wie gesagt, bei infrarenaler Obstruktion muss natürlich die Obstruktion beseitigt werden, sei es mit DOA Prostata oder anderen Methoden. Die Alpha-Blocker und 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren helfen uns auch bei der Inkontinenz. Diese Empfehlungen, die hier angebracht sind, beziehen sich immer auf die Inkontinenz. Ja. Und die zunehmende Evidenz über die Sicherheit der Anticholinergika auch bei Resthandbildung habe ich auch schon erwähnt. So, und jetzt möchte ich noch 2-3 Folien zur operativen Therapie bei der männlichen Belastungsinkontinenz zeigen. Hier der künstliche Harnröhrenschließmuskel, der unser Goldstandard ist. Sie sehen hier das dargestellt. Er besteht aus 3 Teilen, die mit Schläuchen verbunden sind. Wir haben hier die Manschette, die quasi den künstlichen Schließmuskel als solchen darstellt, ein Reservoir mit Flüssigkeit und eine Pumpe. Diese Pumpe ist im Skrotalfach platziert und der Patient kann diese selbst bedienen. Im Ruhezustand ist die Flüssigkeit in der Manschette und durch das Pumpen bei Bedarf wird die Flüssigkeit in das Reservoir gepumpt. Die Manschette geht auf und der Patient kann urinieren. Nach ca. 2 bis 3 Minuten, je nach Größe der Manschette, fließt die Flüssigkeit dann von alleine wieder aus dem Reservoir in die Manschette und der Patient ist wieder kontinent. Gewisse Voraussetzungen gibt es. Es muss eine gewisse manuelle und mentale Fitness vorliegen. Der Patient muss den natürlich bedienen können, muss auch wissen, wann er den wie bedient. Das Alter ist im Großen und Ganzen keine Kontraindikation. Auch eine Bestrahlung ist keine Kontraindikation. Manche Patienten sind zwar deutlich verbessert in ihrer klinischen Symptomatik, aber nicht genug. Und dann ist manchmal eine Doppelkaffimplantation, da kann auch eine zweite Manschette hinzugefügt werden, notwendig, aber bringt primär keinen Vorteil, wenn man zum Beispiel sagt, man implantiert gleich 2. Die Schlingenoperationen, habe ich auch schon erwähnt, sind eine Alternative bei milder bis moderater Stressinkontinenz. Da gibt es viele verschiedene Produkte, genauso viel wie bei den Damen. Einige haben bereits gute Studien auf Lager. Wichtig zu wissen, es gibt keine Evidenz bezüglich Überlegenheit einer Schlinge gegenüber einer anderen. Manche sind adjustierbar, manche sind nicht adjustierbar. Manche verfolgen das Prinzip, dass sie Harnröhre etwas obstruieren. Manche bevorzugen einfach nur das Widerlager, das einst die Prostata darstellt, zu ersetzen. Patienten, wenn man die Patienten direkt fragt, bevorzugen sie meistens meistens nicht mechanische Implantate. Also die Patienten, denen ist eigentlich theoretisch ein Band lieber. Man muss dazu aber auch sagen, dass wenn man ihnen den Schließmuskel gut erklärt und wenn die Patienten den gut bedienen können, ist das meistens die bessere Variante. Dann gibt es noch adjustierbare Ballons. Hier werden so kleine flüssigkeitsgefüllte Ballons eingebracht, die liegen dann am Blasenhals links und rechts, die üben einen gewissen obstruierenden Effekt aus, können über diese skrotalen Boards hier gefüllt werden und entleert werden, je nachdem wie groß und wie klein sie sein sollen. Es gibt Trockenheitsraten bis zu 67%, aber es ist eine häufige Nachadjustierung auf jeden Fall erforderlich. Es gibt relevante Komplikationen und relativ häufig mussten die auch wieder explantiert werden, aber wenn ein kurzfristiger Erfolg auf minimal invasive Art und Weise erzielt werden soll, sind diese durchaus eine Überlegung wert. Jetzt noch kurze Zusammenfassung. Bei der männlichen Inkontinenz muss man sich einen speziellen Mechanismus des männlichen Sphinkters immer vor Augen halten. Eine operative Therapie machen wir erst 6 bis 12 Monate nach erfolgloser Therapie. Also 6 bis 12 Monate nach der Operation sollte primär mal zuerst mit, also so lange sollte die konservative Therapie durchgeführt werden. Der Scott-Sphinkter, den ich beschrieben habe, ist der Goldstandard in der chirurgischen Therapie der Belastungsinkontinenz des Mannes und die Schlingentechniken erlangen aber auch zunehmend an Bedeutung. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt.